Ich möchte euch was fragen. Glaubt ihr? Glaubt ihr? Glaubt ihr an Jesus? Und was bedeutet das, wenn wir sagen, ja, wir glauben, ich glaube? Heißt das manchmal nicht auch, ja, ich glaube, ich will glauben. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich will es. Gott hilft mir, dass ich glauben kann, gegen meinen Unglauben. Das ist ja diese Jahreslosung, gell? Herr, ich glaube. Hilf, dass ich glauben kann, gegen meinen Unglauben. Ich möchte dich heute Morgen einladen. Übrigens, diese Geschichte hat mich sehr berührt. Ich kannte sie schon, aber jedes Mal, wenn ich sie höre, diese mega kurze Geschichte von Thomas Edison, das ist bewegend. Bewegend, was eine Mutter gesehen hat. Ich denke, das würde auch zum Muttertag passen. Ne? Eine geniale Geschichte. Was diese Mutter gesehen hat, was sie geglaubt hat, dem, der glaubt, sind alle Dinge möglich. Hätten wir das gedacht? Wir waren gestern in der Stadt zum Kaffee trinken, sind durch den Anlagenpark gegangen. Und da kam uns ein Mann entgegen. Er hat behindert ausgesehen. Er hatte, ich weiß nicht, ob es eine Spastik war. Ich kenne mich da viel zu wenig aus. Auf jeden Fall hat er sein Bein immer so weggedreht. Und ihr kennt meine Frau, Susanne, und sie hat gesagt, ich habe den Impuls für ihn zu beten. Und dann ist er schon an uns vorbeigegangen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir waren Kaffee trinken. Wir sind wieder zum Auto gegangen. Er kam uns entgegen. Und Susanne sagte, jetzt bete ich für ihn. Jetzt bete ich für ihn. Es stellte sich heraus, er ist Ausländer, hat ein bisschen Deutsch verstanden, war Italiener, hat seinen Namen gesagt, hat gesagt, mein Name ist Michele. Kann auch Michael sagen. Ne? Und wir haben für ihn gebetet. Susanne laut. Und ich mitgebetet. Meine Mutter war auch dabei. Und wir haben gefragt, dürfen wir für sie beten? Und dass Gott ihn liebt, dass er das versteht. Und er hat gesagt, ja, er versteht das. Ja? Und dann haben wir für ihn gebetet. Und in dem Moment habe ich gedacht, das ist ganz schön viel, jetzt zu glauben in dieser Situation. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Was ist in so einer Situation? Glaube ich dann auch, wenn ich auf meinem Sitzplatz sitze, sage ich, ja, im Prinzip schon. Ja, im Prinzip schon. Aber was ist, wenn die Herausforderung da ist? Glaube ich dann auch? Mache ich das dann auch? Ohne, dass ich weiß, was dabei rauskommt. Ohne, dass ich weiß, was wird jetzt passieren. Übrigens noch eine ganz andere Geschichte. Ist jemand hier, der so gut Englisch sprechen könnte, dass er da unsere Schwestern und unser Bruder aus Nigeria, sie können nämlich ganz, ganz, ganz wenig Deutsch, die sind jeden Sonntag hier, dass jemand sie vielleicht übersetzt. Hinter ihnen wäre noch ein Platz frei. Who speaks English? Super. Könntest du das machen? Da vorne ist bei Austin und bei Happiness, gell? Wenn du dich dahinter setzt und ihnen übersetzt. Hey, cool, das ist, danke, danke. Möchte ich heute Morgen fragen, möchte ich herausfordern, möchte, dass dieser Text nicht nur solche Jahreslosung bleibt, mit einem bunten Bändchen, eine Postkarte und Che was, sagt man, ne? Che was, Che. War schön, alles nett, schöne Bildchen und so weiter. Übrigens, das ist keine Jahreslosung, wo man denkt, das verteile ich. Ich glaube, hilft meinen Unglauben. Ja, meistens steht da immer was drin, wo es immer nur eine Zusage gibt. Hier ist es eine Herausforderung. Hier ist es eine Challenge. Was mache ich damit? Was mache ich damit? Fängst du heute Morgen an zu glauben und sagst, ich lasse mich auf Jesus ein? Ich möchte heute Morgen, ich bete einfach. Vater, ich möchte gar nichts. Ich möchte, dass das, was du willst, dass das passiert. Dass das heute Morgen wirklich rauskommt. Dass wir nicht nur sagen, wir glauben im Prinzip, sondern dass du dich offenbarst. Geist Gottes, dass du heute Morgen Kontrolle hast, hier über diesen Gottesdienst, über das, was passiert, dass du uns mit hineinnimmst in das Wirken des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Dass wir genau das heute Morgen erleben. Dass das nicht nur ein Bibelwort ist, ein Prinzipienglaube, sondern dass wir erleben, du kommst wirklich, du kommst in der Tat. Und ich bete, dass du heute Morgen anrührst. Ich bete, dass du heute Morgen Glaube in jeglicher Art und in jeglicher Hinsicht freisetzt, nämlich Glaube, der von dir kommt, nicht Glaube, der von mir kommt, nicht Glaube, wo ich denke, ich bete, dass das Wort ich heute Morgen gar nicht die Bedeutung hat, dass ich sage, ich glaube, sondern dass wir merken, wir glauben an dich, dass du heute Morgen rauskommst und dass dein Wort, wenn es wirklich wahr ist und wir sagen als Christen, es ist wahr, dass das wirklich passiert, was du willst. Amen. Jesus hat 3 seiner Jünger mitgenommen und war mit ihnen auf einen Berg gestiegen. In der Bibel steht, das ist der Berg der Verklärung. Das heißt, da gab es ein Ereignis. Die 3 Jünger, Jesus wurde verwandelt, ganz in Weiß, mit einem Weiß, was man vorher nie gesehen hat. Und es gab da eine Begegnung mit Mose und Elia. Und die Jünger, die dabei waren, haben gesagt, lasst uns Hütten bauen. Das ist so eine, das ist wie eine Worship-Konferenz. Du bist auf einer großen Konferenz und denkst, lass uns Hütten bauen. Das ist so cool hier. Du spürst so viel. Gott ist dir so nah. Jesus ist verklärt. Und die waren mit ihm unterwegs. Es war richtig cool. Sie haben keine Hütten gebaut. Sie sind vom Berg wieder hinabgestiegen. Und so ist das im Leben. Selbst der schönste Höhepunkt hat einmal ein Ende. Sie kommen herunter in das Grau der Ebene. Und gerade runtergekommen hin zu den anderen sind sie schon mitten in den Problemen des Lebens, des Alltags. Aber genau in den Problemen des Lebens, des Alltags hat Jesus euch genau hingestellt. Hier ist auch die Frage, bin ich Christ? Bin ich ein Christ? Wir fragen immer, ob wir Christen sind. Bin ich ein Christ oder bin ich ein Jünger? Bin ich ein Jünger? Bin ich ein Nachfolger von Jesus? Das ist, sorry, wenn ich das sage, das ist was völlig anderes, als wenn ich nur ein Christ bin. Ein Christ ist jemand, der gehört zu Christus, aber der ist noch lange kein Nachfolger. Nachfolger zu sein, ist eine geistliche Entscheidung. Nachfolger hat damit was zu tun, dass ich das tun will, was Jesus gesagt hat. Geht hinaus in alle Welt und mache zu Christen. Nein, da steht, mache zu Jüngern, zu Schülern, zu Nachfolgern, die genau das machen. Und wir sollen sie lehren, was Jesus uns gesagt hat. Da geht es nicht nur darum, dass ich lehre Teaching, sondern es geht darum, dass ich den Menschen beibringe, was er gemacht hat. Und oft kann ich den Leuten nur das beibringen, was ich selber kann. Man kann viel lehren, das ist richtig, das war was anderes. Das ist wie wenn du bei einem Handwerker, bei einem Meister in der Lehre gehst. Du kannst immer nur das lernen, was er auch kann. Mehr kann er dir nicht beibringen. Und Jesus sagt, ihr seid meine Jünger, ihr seid meine Nachfolger. Ich habe euch darin berufen. Jetzt kommen sie hier rein, in das Chaos. Aber hier ist der Wirkungsbereich. Darum ist die diesjährige Jahreslosung für mich beides. Sie fordert uns raus zu glauben und die Verheißung, die Jesus gibt, in Anspruch zu nehmen. Aber sie erinnert uns auch an die Sendung, die wir haben in diese Welt hinein. Licht und Salz sein, das deutet darauf hin, was unsere Aufgabe ist. Und es deutet vor allen Dingen darauf hin, was bei Gott möglich ist. Es geht heute Morgen nicht um dich. Es geht nicht darum, was du glaubst. Es geht nicht darum, was du für möglich hältst. Es geht darum, was Gott in dir sieht. Es geht darum, was Gott dir gesagt hat. Es geht darum, was Gott tun kann. Und ich sage, mein Gott kann. Ich lese euch diesen Text. Steht in Markus 9. Ab Vers 14, wenn ihr eure Bible-Apps dabei habt oder eure Bibeln. Markus 9, Vers 14. Als sie zu den Jüngern zurückkamen, also die, die auf dem Berg der Verklärung waren, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Und er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und mein Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und er wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, oh, ihr ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer geworfen oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst? Alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus das sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, so dass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand, richtete ihn auf und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, also er mit seinen Jüngern, fragten sie ihn, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Ich wäre so gerne in dieser Fragerunde, in dieser Runde mit Jesus wäre ich gerne dabei gewesen. Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Manche Textzeugen des Neuen Testaments im Originaltext sagen, das kann nur durch Fasten und Gebet ausgetrieben werden. Ihr Lieben, was für ein Hammertext, was für eine Aussage. Habt ihr euch auch schon mal gefragt? Warum? Warum können wir nicht helfen? Die Jünger schüttelten den Kopf. Eigentlich haben wir das doch von Jesus gelernt. Warum können wir diesen Jungen nicht helfen? Warum funktioniert das nicht? Vielleicht haben sie auch so gedacht, als sie mit ihrer Hilflosigkeit in diese enttäuschten Gesichter der Menschenmenge blickten. Im Geist gingen die Jünger nochmals alle bisherigen Heilungen und Dämonenaustreibungen durch. Sie hatten die richtigen Worte gewählt. Sie hatten nichts vergessen. Aber diesmal geschah nichts. Was fehlte? Backpulver. Kennt ihr das? Bei uns zu Hause wird manchmal gebacken. Ich verrate nicht von wem. Und dann gelingt etwas nicht. Und meine Frau sagt, du hast Backpulver vergessen. Dann geht das nicht auf. Aber ich möchte euch sagen, im Glauben funktioniert das nicht mit dem Backpulver. Im Glauben läuft das nicht so. Du denkst immer, ich habe mein Rezeptebuch, ich weiß, wie man das macht, ich habe meine Schablonen, die lege ich auf Menschen drauf und weiß immer schon genau, was sie haben. Schon in Ferndiagnose, kenne mich ja aus. Aber es läuft nicht immer so. Es läuft anders. Und das haben die Jünger erfahren. Es ging nicht so. So ist das manchmal mit Jesus. Und dann sind da noch die theologischen Streitgespräche mit den Besserwissern und den Entmutigern. Das kann sehr zermürben und an unseren Glauben nagen. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Er sagt, warum streitet ihr mit ihnen? Lasst sie doch laufen. Kümmert euch doch nicht darum, was die anderen sagen. Kümmert euch doch nicht darum, dass man sagt, ja, solche Gaben gibt es heute nicht mehr. Die haben aufgehört mit den ersten Aposteln. Hat mir mal jemand gesagt, Prophetie gibt's heute nicht mehr. Ja, Ja, da habe ich gesagt, es kann gar nicht sein. Ich habe Prophetie in meinem Leben erlebt, was so reingehauen hat, so reingeschlagen hat in meinem Leben. Warum sollte es das nicht geben? Natürlich gibt es Prophetie. Wie kann man sagen, das gibt es alles nicht mehr? Warum? Ja, weil man das hat alles aufgehört. Und dann sagt man, ja, in 1. Korinther 13, da steht ja auch, prophetische Rede hört einmal auf, Sprachengebet hört einmal auf. Und was steht da noch? Erkenntnisrede hört einmal auf. Dann sage ich, woher hast du die Erkenntnis, wenn es die doch gar nicht mehr gibt, dass du sagst, dass das aufgehört hat? Das passt doch nicht zusammen. Ja. Und dann lesen wir, Gott ist derselbe gestern. Ja, das ist das. Mit dem Heute haben wir unser Problem. Wir sagen gestern, heute und in Ewigkeit. Aber wir leben gestern und in Ewigkeit. Aber nicht im Heute. Heute. Das ist es. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, gestern, heute und in Ewigkeit? Er meinte nicht vorgestern und gestern und in Ewigkeit. Heute. Das ist, Herr, ich will glauben. Ich will glauben. Übrigens, viele sagen, Gott heilt heute einfach auch nicht mehr. Und jetzt kommt das Beste. Ich habe verschiedene Theologen gehört und gelesen zu diesem Text. Und die sagen, ich habe es gleich beiseite gelegt, das waren keine Dämonenaustreibungen, sondern das war ein epileptischer Anfall. Da muss ich sagen, naja, der Herr Jesus ist auch ein bisschen beschränkt. Ne? Der konnte damals natürlich nicht wissen, dass das ein epileptischer Anfall war. Der konnte es vielleicht nicht mal aussprechen. Ja, das war vielleicht der Grund. Der Herr Jesus konnte nicht wissen, dass das ein epileptischer Anfall war. Ja, und die Jünger haben das nur geschrieben. Und heute werden auch epileptische Anfälle ausgetrieben. Gell? Also da muss ich sagen, wie kann man so einen Quatsch erzählen? Das war ein Dämon, der den Jungen hin und her geschoben hat. Und wer einmal gesehen hat, wer von euch einmal gesehen hat, dass Menschen Schaum vor dem Mund haben bei einer Dämonenaustreibung, die sagen, jawohl, das ist kein epileptischer Anfall. Sorry. Der Vater des Jungen, kommen wir zu ihm. Das ist wie so ein Schauspiel heute. Verschiedene Leute, die hier eine Rolle spielen. Der Vater des Jungen. Er war am Boden zerstört. Warum war er am Boden zerstört? Ja, weil der Junge das sein Leben lang schon hatte. Sein Sohn war von irgendetwas besessen, was man nicht genau einordnen kann. Ein böser Geist, ein Dämon, vielleicht eine Krankheit. Und niemand konnte ihn heilen. Fürchterliche Ausbrüche waren die Folge. Keiner wollte den Jungen bei sich haben. Ebenso waren die Jünger am Boden zerstört, weil sie auch nicht helfen konnten. Sie wollten helfen, aber es funktionierte nicht. Ich möchte euch was sagen. Habt ihr eine Ahnung? Habt ihr eine Ahnung, wie deprimierend das ist? Habt ihr eine Ahnung, wie schrecklich das ist, wenn man über Menschen betet im Glauben und es passiert nichts? Vor ein paar Jahren habe ich eine sehr liebe Familie besucht. Die wohnten damals in Tüngenthal. Das ist die Familie Bandapur. Und ich habe sie besucht, da waren sie noch in diesem Heim. Und ich habe geklingelt und es hat jemand aufgemacht. Sie wohnten im zweiten Stock. Und ich habe das nicht gewusst. Die Tür wurde mir aufgemacht im ersten Stock. Da lebte eine Frau mit ihrem Sohn. Der Sohn war noch, den konnte man fast tragen. Und sie hat mich hereingebeten. Und ich habe gleich gemerkt, ich bin falsch. Aber ich wollte auch nicht unfreundlich sein und sagen, hallo, ich bin falsch bei dir. Ich wollte eigentlich zur Familie Bandapur. Und dann hat sie mich reingebeten, hat mir was zu trinken angeboten, konnte kein Deutsch, ich konnte kein, wo immer sie herkam, ich wusste es nicht. Und dann hat sie mir ihren Sohn gezeigt, der krank war. Und ich habe dann gesagt, ja, es tut mir leid und bla bla bla, viel zu dämlich, als für den Jungen zu beten. Nicht eine Sekunde dran gedacht. So ist das mit den Jüngern. Und dann bin ich hoch zur Familie Bandapur. Eine Woche später kommt diese Frau in den Gottesdienst. Ich habe sie gar nicht wahrgenommen. Man nimmt nicht immer alle Menschen wahr im Gottesdienst. Auch der Pastor nicht. Und nach dem Gottesdienst kommt sie hierhin mit dem Sohn. Und der war irgendwie wie in Tüchern gewickelt. Sie macht ihn frei und zeigt ihn mir und sagt, ich soll für diesen Jungen beten. Puh, wisst ihr, was für eine Last da auf mir gelegen hat? Und ich habe für ihn gebetet. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich weiß es nicht. Aber in dem Moment ist nichts passiert. Und ich möchte euch was sagen. Ich möchte sowas nicht mehr erleben. Ich möchte sowas nicht mehr erleben. Nicht, dass solche Menschen nicht zu mir kommen, sondern dass ich merke, ich habe nichts. Mein Glaube funktioniert nicht. Das ist nicht das, was hier steht. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und das ist nicht nur eine Stelle in der Bibel, die davon sagt, dass Jesus heilt, dass Jesus das kann. Mein Gott kann. Und ich möchte mich dahin ausstrecken, dass ich solche Dinge erlebe. Und ich möchte nur das erleben, was in der Bibel steht. Ich möchte nichts Exklusives, aber das, was in der Bibel steht, möchte ich glauben und möchte das erleben. Habt ihr eine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Glauben? Helft mir. Ich meine, das ist keine rhetorische Frage. Helft mir. Weil es ist nicht so einfach. Was bedeutet das? Wenn die Jungs, die so dicht mit Jesus gelebt haben, wenn die das so nicht hingekriegt haben, sagt mir, wie das geht. Hallo, ich bin daran interessiert. Ich bin daran sehr interessiert. Das ist Reich Gottes. Ich möchte euch nicht tolle, schöne Worte nur sagen. Ich möchte sagen, woran ich selber leide. Und dass ich da nicht mehr mit einverstanden bin. Dass ich innerlich aufstehe und sage, das soll nicht mehr so sein. Weil ich möchte Gott mehr glauben als den Situationen. Ich komme weiter zu unserem Text. In einer Autowerkstatt, ihr kennt ja meine Affinität zu Autos und Autowerkstätten, sah ich einen Spruch hängen. Da stand, und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir. Sei froh und lächle, es könnte schlimmer kommen. Und ich war froh und lächelte, und es kam schlimmer. Wisst ihr was? Gott segne trotzdem diese Autowerkstatt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Aber ich möchte das für meinen Glauben nicht mehr erleben. Ich möchte das nicht erleben. Ich möchte den Sieg Gottes haben. Das ist nicht mein Sieg. Ich kann mir da nichts drauf einbilden. Aber wenn er das gesagt hat, dann möchte ich das haben. Dann möchte ich das erleben. Dann möchte ich, dass ich sehe, wie die Kraft Gottes durch uns wirkt. Ja, und wo wir nur noch ein Kanal sind, ein Durchlauferhitzer, ein Katalysator, anyway. Aber wo wir merken, es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um den Glauben, den ich habe, den ich mir angesammelt habe, fetzt meine Bibel. Darum geht es nicht. Es geht darum, was er tun will. Darum sagt er, dieser Mann, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Darum sagt Jesus, wenn ihr Glauben hättet, nur so groß wie ein Senfkorn. Hallo, Leute, das reicht schon. Und ihr könntet damit Berge versetzen. Wisst ihr, wie das funktioniert, wie das ist? Ich brauche das. Helft mir. Und helft Gernot, der will das auch. Noch jemand? Wir wollen das. Wir wollen das erleben. Wie ist es dem Jungen ergangen? Und die Schriftgelehrten kamen dazu und hauten alles klein und nieder mit ihren Argumenten. Und du stehst da und kannst nichts dazu sagen, weil nicht eingetroffen ist, für was du gebeten hast. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl? Tolle Perspektive für 2020, oder? Immer kleiner wurden da die Jünger. Jetzt stehst du da. An was sollen wir eigentlich noch glauben? Und an wen? Dann kommt das wieder, was sich da einschleicht, dass du sagst, ja, ich schmeiß jetzt meinen Glauben nicht weg. Natürlich nicht, wenn das nicht eingetroffen ist. Aber du entwickelst dich zu einem Prinzipiengläubigen, dass du sagst, ja, im Prinzip glaube ich das, aber ich habe es nicht erlebt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht erfahren. Manche sagen, das ist doch alles viel zu extrem, Jesus so zu vertrauen. Was meint ihr? Ich habe viele Jahre mit einem Ältesten zusammengearbeitet. Der hat immer gesagt, ja, wir müssen das alles haben, aber wir müssen nicht schwärmerisch werden. Das war immer sein Satz. Wir müssen nicht schwärmerisch werden. Was heißt das? Was heißt das? Oftmals werden wir mit Situationen konfrontiert, in denen wir nur noch ohnmächtig dastehen können. So sehr wir es auch versuchen. Oftmals verändert sich nichts. Und oftmals hören wir auch die Aussage, du bist doch Christ. Ja, du bist doch Christ. Ihr habt doch so viele Möglichkeiten. Und ich kann mich so gut hineinversetzen in die Jünger. Sie meinen es gut, sie geben ihr Bestes. Es ändert sich aber nichts und sie können es nicht ausrichten. Und dann sagt man schon mal, ja, so sage ich das selber. Was bleibt mir anders übrig, dass ich dann sage, ja, es ist halt so. Ja, wir können Gott nicht dafür verantwortlich machen oder wir können Gott nicht zwingen. Stimmt das? Ja, das stimmt absolut. Wir können Gott nicht zwingen und er ist souverän, aber es deckt sich nicht mit seinem Wort. Das ist das. Da, an meiner Aussage stimmt was nicht, weil Gott ist sein Wort. Er bindet sich an sein Wort und das ist das, in das wir hineinwachsen müssen. Es gibt viele Beispiele zu erzählen, wo wir für einen kranken Menschen gebetet haben und er ist nicht gesund geworden. Er wurde nicht gesünder, manchmal im Gegenteil. Und es gibt auch eine andere Seite, andere Beispiele. Da haben wir gebetet und Jesus hat in wunderbarer Weise gewirkt, eingegriffen, etwas gemacht, Heilung geschenkt und hat Situationen gewendet. Beides ist da. Oftmals stehen wir mit tragischen Beispielen, sind sie oft viel mehr verstärkt auf unserem Lebensweg. Doch jetzt kommt dieses obligatorische Aber, die Frage aller Fragen. Woran liegt es? Woran liegt es? Und die Deutschen sind die Analytiker schlechthin. Ja? Woran liegt es? Es liegt an Gernot, an mir. Du hast dich ja gerade gemeldet. Es liegt an den Jüngern. Es liegt am Vater. Es liegt an der besonderen Situation. Es liegt an dem Jungen. Es liegt daran, dass zu wenig Glaube da ist. Aber diese Geschichte sagt was anderes. Wer ist der Bösewicht? Der nicht geglaubt hat? Oder jetzt weiß ich's. Der hat noch Vorfahrenschuld in seinem Leben. Habe ich schon gehört. Der ist okkult belastet. Und der glaubt zu wenig. Das ist das, was man auf Menschen legt oder auf sich selber legt. Und dann sagt man, das ist halt so. Und geht daran kaputt. Und dann kommen die drei anderen dazu, die auch so was Tolles erleben mit Jesus, die zuvor auf dem Berg waren. Und jetzt sind sie mit dabei, erleben das. Vorher noch happy clappy und jetzt, was ist das? Was ist Vollmacht? Was ist Vollmacht? Ist Vollmacht, dass ich im Lobpreis schwelge und schwenke? Ist es das, was mein Christsein ausmacht? Ich sag mal, das ist der Bonus, dass wir hier heute Morgen zusammensitzen, dass wir Sonntag feiern in Freiheit, dass wir durch ein Lobpreisteam geleitet werden, die es uns leicht machen, den Herrn anzubeten, das ist ein Bonus. Aber das ist nicht das Leben. Das Leben ist das, was hier passiert, da, wo Gott uns hingestellt hat. Mitten in den Problemlagen hinein, menschlichen Alltags. Und die Jünger entspüren bestimmt eine coole Erleichterung, dass sie plötzlich hören, ah, die laufen gerade alle weg. Ah, Jesus ist gekommen. Endlich, Jesus ist da. Und sie waren vielleicht auch beschämt, dass sie es nicht geschafft hatten, den Jungen zu heilen. Doch bevor sie zur Erklärung ansetzen konnten, wendet sich der Vater in seiner Not sogleich zu Jesus. Sein letzter Satz wirkte wie ein Messerstich im Herzen der Jünger. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, und sie konnten es nicht. Puh. Die Antwort Jesu war der nächste Messerstich. Oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Das hat er nicht spezifisch zu seinen Jüngern gesagt. Aber warum hat Jesus das gesagt? Warum hat Jesus das gesagt? Der Mann kommt zu Jesus und sagt, ja, die konnten es nicht. Und dann sagt Jesus, ja, okay, dann hol ihn mal her. Ja, hast du deine Karte dabei von der AOK? Nein, die brauchst du nicht. Ja. Und er sagt, oh, du ungläubiges Geschlecht, du ungläubige Generation, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Sagt mir. Warum sagt er das? Wie redet der Herr heute Morgen zu dir mit diesem Wort? Was ist das für ein Wort? Das ist ein knallhartes Wort. Niemals findet ihr das im Bildbändchen. Niemals. Das wird niemals eine Jahreslosung. Bin ich mir sicher. Ja. Also dann hört das irgendwann auf mit der Jahreslosung. Wenn das das nächste wird, ja, dann will die keiner mehr haben. Aber das ist Wort Gottes. Warum sagt Jesus das? Was meint er damit? Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, warum? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Ich versuche das für mich eine Erklärung zu finden. Für mich persönlich könnte das bedeuten, dass Jesus sagt, du hast doch schon alles. Wofür braucht ihr mich denn? Ich habe euch alles gelehrt. Ich habe euch die ganze Vollmacht gegeben. Alles, was ich habe, habt ihr. Und dann sagt er, handelt in meinem Sinne. Ich habe euch bevollmächtigt. Ich habe euch alles gegeben. Übrigens, die Jünger heißen später im Neuen Testament, in den Briefen, nennt man die nicht mehr Jünger. Wie nennt man die da? Apostel. Das ist nochmal, ja, Jünger, Apostel, ja. So, was heißt das? Die waren Apostel und die haben als Apostel gelebt. Die haben das gecheckt, als Jesus sagte, oh, ihr ungläubiges Geschlecht. Vielleicht ist auch das der Grund, warum Jesus sagte, hole ich mir gleich wieder. Das Wort Gottes verbreitet sich. Ne? Noch jemand? Es ist für mich sehr interessant. Sie haben ihr Amt, ihre Aufgabe verstanden als Apostel. Was ist ein Apostel? Was ist das? Paulus leiht sich das Wort aus der römischen Welt. Die Römer wollten ja das ganze Land, das ganze römische Reich, wollten sie ja zu einem römischen Reich machen. Ja? In Deutschland hatten sie mit den Germanen zu tun und was weiß ich. Und man hat versucht, dem Land die römische Kultur aufzudrücken, das so die römische Art zu leben. Das nannte man wie? Pax Christi. Schon mal gehört? Pax, bitte? Ja, Pax Romana. Pax Romana, das war das. Das hieß, das ist der Frieden Roms. Aber das ging meistens nicht, das ging nicht, bis die Römer verstanden haben, wir müssen Gesandte dorthin setzen, Gesandte dorthin bringen, die den Leuten das zeigen. Und das, diese Art zu leben, die mit Vollmacht ausgestattet waren, das waren Apostel. Oh, jetzt komme ich wieder zu dem, was ich sagen wollte. Oh, du ungläubiges Geschlecht. Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange soll das noch passieren? Wie lange? Im Prinzip sagt er, ihr seid bevollmächtigt. Ihr habt von Gott so viel bekommen. Ihr seid ausgestattet und mit dieser Vollmacht. Handelt, bis ich wiederkomme. Und ich bin mit euch. Was bedeutet das? Und ich bin mit euch. Das kann, ich sage euch das, das kann für mich eine Antwort sein. Aber hundertprozentig weiß ich es nicht. Hundertprozentig weiß ich es nur, wenn ich anfange, das zu leben. Wenn ich anfange, das zu leben, was Jesus sagt. Wir, das ungläubige Geschlecht, rechnen wir mit den Wundern Gottes noch heute? In unserer zivilisierten, berechnenden westlichen Welt? Alles ist erklärbar, alles ist erkennbar geworden, berechenbar, einkalkulierbar. Erleben wir heute hier noch so starke Wunder Gottes? Strecken wir uns überhaupt danach aus? Ist das ein heikles Thema. Wer will schon von Jesus so ein Urteil bekommen? Also halte ich lieber meine Klappe, bleib schön ruhig, bleib Christ, werde kein Jünger, bleib im Mainstream, bleib hocken. Und melde mich nicht, sage nichts, auch wenn ich Eindrücke verspüre, weil es könnte ja falsch sein. Es könnte ja. Das heißt, lieber, typisch deutsch, decke ich mich ab mit allen Absicherungen, bevor ich irgendwas mache und habe mich zu Tode abgesichert und habe mich zu Tode geschwiegen und habe mich zu Tode entmutigen lassen. Aber nichts ist passiert. Und lest dann weiter die Missionsberichte von den Missionaren in Übersee und sagen, toll, was der Herr macht, toll, und bleibt hocken. Das ist nicht das, was ich glaube, was Jesus von uns möchte. Warum sagt er das? O, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Dann lieber doch im Boot bleiben und nicht im Glauben aussteigen. Wer weiß schon, ob das wirklich trägt. Aber ich möchte euch fragen, können wir uns damit zufrieden geben? Wollen wir uns damit zufrieden geben? Da muss man nicht Amen sagen, da muss man sagen, das sei ferne. Ja, wie Paulus. Nein, auf keinen Fall. Niemals wollen wir das. Wir wollen uns damit nicht zufrieden geben. Wir wollen, dass sowas in unserer Gemeinde passiert. Wir wollen, dass das unter uns sich zeigt. Ist es das, was Jesus will? Warum spricht er so harte Worte gegen seine Leute? Warum spricht er die gegen seine Jünger? Was schnallen und checken wir nicht? Was will Jesus von uns? Was will Jesus von dir heute am 12. Januar 2020? Was will er von seiner Gemeinde? Habt ihr da eine gute Idee? Habt ihr eine Erklärung? In Zeiten der Naturgewalten werden die Menschen wieder sensibler für die Zwischentöne des Lebens, ja, auf die Zwischentöne Gottes. Der Mensch mit seinen unterschiedlichen Prägungen erkennt, dass er letztendlich doch immer mehr nichts in der Hand hat, dass er auf irgendetwas angewiesen ist und das über ihm steht und nachdem er sich ausrichten und nachdem er sich orientieren kann. Und das geht uns als Christen nicht anders. Gott ruft nach wie vor zur Umkehr und er sagt nach wie vor, es ist nicht zu spät für dich. Wie viele werden diese Zwischentöne hören? Die Menschen ahnen zunächst nur, dass es mehr geben muss als das, was wir erklären können mit unserem Verstand, gemessen an der Größe Gottes. Und wenn wir Gottes Handeln erfahren wollen, müssen wir die Brille, durch die wir diese Welt sehen, die müssen wir wechseln. Wir müssen die nicht nur abnehmen, sondern wir müssen sie wechseln. Wir müssen eine geistliche Brille aufsetzen. Wir müssen anfangen, die Dinge wieder geistlich zu beurteilen und nicht nur aus dieser Welt heraus und aus diesem Weltgeschehen. Wir müssen immer mehr lernen, sensibel zu werden und unsere eingefahrenen Sichtweisen und Vorstellungen anhand der Bibel und ihrer Welt zu korrigieren. Und hier ist die Frage an uns Christen. Was ist unser Maßstab? Was ist unser Maßstab? Sagen wir Epilepsie oder sagen wir, jawohl, hier ist ein der Geist, hier ist ein Dämon, so wie Jesus das sagt. Was ist eigentlich möglich bei Jesus? Für Jesus ist es möglich zu heilen. Und die Bibel bezeugt, dass es nicht nur ein Privileg Jesu ist. Die Apostel haben Dämonen ausgetrieben. Sie haben geheilt. Sie haben die Werke Jesu getan. Wie Jesus es seinen Jüngern gesagt hat in Johannes 14. Ich gehe zum Vater. Ihr aber werdet noch größere Dinge tun als ich. Was heißt das? Ich möchte mich danach ausstrecken. Ich möchte eine Person sein, durch die Gott so wirkt. Ihr auch? Muss ich dafür Pastor sein? Ja, nein. Ich muss ein Nachfolger sein. Ich muss Jesus lieben. Ich muss an seinem Herzen dran sein. Darum geht es allein. Darum geht es allein. Es geht nicht um dich. Und weil es nicht um dich geht und wenn es nicht um mich geht, wenn es nicht um mein Können geht, dann geht es darum, was Gott in mir tun kann. Und dann diese Geschichte von dieser Mutter, die ihrem Sohn das vorgelesen hat. Was hat diese Frau gesehen? Von den Aposteln, das lesen wir, hat man ihre Schweißtücher auf Kranke gelegt und sie wurden geheilt. Boah, was geht da ab? Heute wissen wir und sagen, ja, das kann doch alles nicht möglich gewesen sein. Warum? Ja, weil Gott heute nicht mehr so handelt. Für mich ist das der Wahnsinn. Wie geht es mit dem besessenen Jungen weiter? Sein Vater klammert sich an Jesus. Wenn du aber etwas kannst, sagt er, so erbarme dich und hilf uns. Wenn du etwas kannst, von ihm erwartet er alle Hilfe. Zuvor ist er an die Jünger herangetreten, aber sie haben nicht gekonnt. Er berichtet völlig enttäuscht und sie konnten nicht. In diesem Können liegt, glaube ich, für mich aber auch ein Denkfehler des Vaters. Die Jünger fallen darauf herein. Jesu Antwort macht es deutlich. Du sagst, hier spricht Jesus mit dem Mann und sagt, du sagst, wenn du kannst. Er zitiert ihn selber. Alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Das heißt, er schiebt den Ball wieder zurück. Er schiebt den Ball zurück und sagt, du kommst jetzt zu mir und denkst, ich bin hier der Wunderheiler. Du denkst, bei mir ist alles möglich. Und dann sagt Jesus, ja, stimmt schon, aber wenn du kannst, dir ist das möglich. Dir ist das möglich im Namen Jesu. Dir ist das möglich im Namen Jesu, durch Jesu, um Jesu willen. Es geht hierbei nur um Jesus. Es geht hierbei nicht um uns. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe den Eindruck, ihr kreist noch. Es geht nicht um dich. Weil wenn es um dich ginge heute Morgen, dann wäre es dein Glaube, der das alles bewirkt. Ist das richtig? Was ist mit diesem Senfkorn-Glaube? Es geht um Jesus. Es geht um diesen Blick auf ihn. Um diesen Glauben an ihn, dass er es wirklich kann. Es geht nicht um das Können. Es geht um das Glauben. Und hier wird ein folgenschwerer Irrtum deutlich. Es geht nicht um Ritual. Es geht um Beziehung. Es geht um unser inneres Sein. Es geht um Identifikation mit dem Christus und nicht, dass ich irgendwelche Worte ausspreche. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie sich Dinge entwickeln kann, wie sich Sprache entwickeln kann. Der Fachbegriff ist Etymologie, schon mal gehört? Kommt aus dem Griechischen. In der katholischen Eucharistie, Abendmahlsformel, da spricht der Priester diesen Verwandlungsspruch, schon mal gehört? Im Lateinischen heißt das hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum. Dies ist mein Leib, der Corpus. Aus hoc est corpus meum hat sich entwickelt hocus pocus. Ist das nicht verrückt? Ich möchte euch nochmal sagen, es geht nicht um Rituale. Es geht nicht um Formelbeterei, dass ich sage, ja, du musst im Namen Jesu beten oder du musst so beten. Forget it, vergiss es, das ist es alles nicht. Es ist Beziehung, es ist Identität, mit Christus. Es ist, er identifiziert sich mit dir, ich identifiziere mich mit ihm, das ist das. Denken wir an Paulus. Paulus fällt vor Damaskus von seinem Reitpferd, weil er der größte Verfolger war der Christen. Und was sagt Jesus? Jesus geht noch tiefer. Er sagt, Shaul, Shaul, also auf Deutsch Saul, Saulus auf Lateinisch. Saulus, Saulus. Er spricht ihn mit seinem hebräischen Namen an und sagt, warum verfolgst du mich? Spüren wir diese Identität? Das ist Identität mit dem Volk Gottes. Und das ist auf der anderen Seite, das ist Identität mit Christus. Ich und der Vater sind eins. Und die, die du zu mir gebracht hast, die du mir gegeben hast, sie sollen mit uns eins werden. Ich sage euch was. Das ist für mich eine Möglichkeit von Erklärung. Eine Möglichkeit, dass es darum geht. Und es geht nicht um irgendeine Formelbeterei. Ich muss schon irgendwas machen, dann kann ich auch so wie in den Filmen, nehme ich Weihwasser und streue das so über die Leute bei den Dämonen oder ich nehme Knoblauch oder was man alles sieht. Bullshit, gell? Ist uns klar. Es geht um Jesus. Es gilt für uns im Namen Jesu. Mit seiner Kraft können wir alles tun. Entscheidend dabei ist der Glaube, das Vertrauen in ihn, auf ihm. Das Vertrauen auf alle eigene Kraft verzichtet, sich selbst nicht wichtig nimmt und in den Hintergrund eilt, damit er groß werden kann und sein Wirken Raum gewinnt. Es ist das Vertrauen, das ein Petrus hatte, als er mitten aus dem Sturm das Boot bestieg, um dann später auf das Wasser zu gehen. Jesus entgegen. Und das ist interessant. Er ging nicht nur aus dem Wasser, er ging Jesus entgegen. Es ist Beziehung, es ist Blick auf Christus. Und wir kennen ja diese Geschichte, als er herunterschaut und nicht mehr auf Jesus sieht, verlässt ihn der Glaube. Der Blickwinkel ist das Entscheidende. Ein Blick aus der Perspektive Jesu auf unsere Probleme. Wir haben zu lernen, wie Jünger denken. Wir haben zu lernen, wie Jünger handeln. Wir müssen lernen, ihm mehr zu vertrauen. Jesus macht deutlich, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Also das ist ein Wort wie ein Schleudertrauma, wisst ihr das? Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Ist uns klar, was uns da gegeben ist von ihm? Wir überlesen das einfach so. In Markus 11, 23 und 24 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, heb dich und wirf dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es geschehen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ehrlicher kannst du nicht beten. Wisst ihr was? Und ich dachte, ich hätte Ahnung vom Glauben. Ich weiß gar nichts. Wenn ich das hier lese und wenn ich mein Leben sehe, dann sage ich, ich weiß gar nichts. Aber ich bin brennend. Ich bin hungrig. Nach dem, was Jesus tun will, das bin ich sehr wohl. Aber mein Wissen, das kann man in Gulli kicken. Der Heilige Geist muss mich lehren. Und der Heilige Geist muss dich lehren. Diese Worte sitzen. Jetzt steht der Vater im Wort. Der Vater steht im Wort, wo Jesus sagt, ihr ungläubige Generation, wie lange soll ich noch warten? Ja, wie lange soll ich noch hier bleiben? Und der Vater sagt, ja, wenn du kannst. Und er sagt, alles kann dem, der glaubt. Und der Vater ist im Wort und er sagt, seine Antwort ist verblüffend und grundehrlich. Ich glaube. Und ich glaube nicht. Ich glaube. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Herr, hilf meinen Unglauben. Man könnte denken, der Vater sagt, ja, ich glaube ja. Und im nächsten Moment bekommt er Zweifel, ob er denn genug Glauben habe und dieser ausreiche. Aber in diesem Moment handelt er richtig. Er bittet Jesus um Hilfe. Ich kann nicht glauben. Hilf meinen Unglauben. Ja, er sagt nicht, ich zweifle. Ich glaube, ich zweifle. Das ist das nicht. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber mit dem, was ich habe, was in mir sich da rumdreht, muss ich gleichzeitig wieder zu dir kommen. Hilf mir. Und ich sage, mein Gott kann. Jesus nimmt sich der Schwachen an. Und Schwache mit unserem Unglauben. Jesus leidet am Unglauben der Menschen. Er setzt immer wieder und alles dran, dass wir unseren Unglauben aufgeben und ganz neu auf ihn setzen, unser Vertrauen auf ihn setzen, damit uns die ganze Fülle zuteil werden kann. Er hat genug davon. Darum sagt er, du ungläubige Generation, er hat genug davon. Er will sehen, dass wir aus dem Boot steigen. Er will sehen, dass wir etwas wagen. Er will sehen, dass wir von ihm etwas erwarten. Wie oft, wenn irgendwas ist in meinem Leben, ich fühle mich nicht wohl. Vor kurzem hätte meine Frau noch gesagt, dann geh zum Arzt. Jetzt sagt sie, komm, lass uns beten. Ja. Versteht ihr, unser Denken muss sich drehen. Erst Jesus. Erst will ich glauben, dass er was für mich hat. Ich kann immer noch zum Arzt gehen und es ist nie schlecht, zum Arzt zu gehen. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber was habe ich für eine Erwartung von meinem Herrn? Der Junge macht einen schweren Kampf durch. Bis er wirklich geheilt ist. Er wälzt sich auf dem Boden, bis alle denken, er wäre tot. Sicher hätten wir in dem Moment, wenn gar nichts passiert, der wälzt sich herum und plötzlich ist er totenstill. Was hätten wir gedacht? Oh, Habe ich vielleicht doch die falsche Formel verwendet oder keine Ahnung? Oder was ist jetzt passiert? Oh Kacke, gleich kommt die Polizei. Jetzt ist er tot, was habe ich gemacht? Die Leute waren alle schockiert. Allesamt, die da waren, waren schockiert. Erst hat er rumgeschrien, Schaum vorm Mund hin und her gewälzt. Jesus befreit ihn und er liegt da wie tot. Was hätten wir gedacht? Hätten wir diese zwei Worte gesprochen mit O und dann SCH? Scheibenkleister? Was hätten wir gemacht? Was ist da passiert? Das ist ein sehr starker Moment. Hätten wir vielleicht auch gesagt, ach, es hat irgendwie doch nicht geklappt mit dem Glauben. Zweifel hätten wieder die Überhand gewonnen. Wir hätten den Glauben über Bord geworfen. Also hat es doch nicht funktioniert. Ihm kann nicht geholfen werden. Mist, Frustration kommt zurück. Haben die Kritiker vielleicht doch recht gehabt? Glauben heißt also nicht, dass ich mit solchen Wundern rechnen kann. Ist doch bloß noch alles Theorie und etwas für den inneren Menschen, dass ich mich besser fühle und weiß, dass ich mal in den Himmel komme. Aber mehr doch nicht. Ist es das? Ist es das? Wie so oft im christlichen Glauben steht hier doch dieses Dennoch im Mittelpunkt. Jesus nimmt schließlich den Jungen bei der Hand und, ich liebe dieses Wort, er richtet ihn auf. Das ist für mich so viel mehr, als er stellt ihn wieder hin. Er richtet ihn auf. Der Herr richtet dich auf. Und das Ganze, die Leute gehen wieder. Die Jünger lässt das natürlich nicht zur Ruhe kommen. Weshalb hat es bei Jesus funktioniert und bei ihnen nicht? Wo sie doch in seiner Schule waren, wo er sie doch schon ausgesendet hatte und sie das erlebt haben. Warum jetzt nicht? Warum geht das nicht? Warum konnten wir nicht helfen? Wie oft habe ich mich das gefragt? Ihr auch? Jesus antwortete, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch das Gebet. Das wäre für mich jetzt nochmal ein ganz neues Thema, was ich jetzt nur streife. Welche Bedeutung hat Gebet für dich? Was ist das Gebet? Ist das ein Ritual? Manchmal sind Rituale gut, das will ich gar nicht wegtun. Manchmal helfen sie uns, dass wir in was Gutes hineinkommen. Aber manchmal ist es auch nur noch die kalte Asche, die du festhältst, anstatt das Feuer, das du eigentlich schüren solltest. Aber Gebet, ohne Gebet läuft nichts. Was will Jesus, wenn er das seinen Jüngern sagt? Oder manche Textzeugen hinzufügen, Fasten und Gebet. Wir hatten am Freitag unser Mitarbeiterfest. Ich wache am Samstag früh auf und der Herr sagt mir, faste. Ich meine, nach dem Mitarbeiterfest war das nicht schwer, am Tag zu fasten. Das ging dann, weil man hat, wir haben gespeist und geschlemmt und geschlemmert. Da ging das. Zumindest bis Mittag, ja. Ich habe bis abends gefastet und weil der Herr mich daran erinnert hat. Was will der Herr? Glaubt ihr, dass der Herr viel mehr will, als wir erleben? Glaubt ihr, dass der Herr viel mehr durch uns wirken will, als das, was wir erleben? Zwei Dinge merke ich, die hier wichtig sind. Halte dich fern von den Kritikern, die dir alles kaputt reden. Und fang an zu beten. Das sind für mich die Dinge. Das rahmt das Ganze ein. Am Anfang waren die Kritiker und zum Schluss sagt Jesus, betet, betet. Diese Art kann nur durch Gebet freigesetzt werden. Puh. Wie es den Jüngern wohl danach ging, ob sie gut geschlafen haben nach dieser Lektion. Ich stelle mir vor, dass er gesagt hat, kommt, wir bilden einen Hack, haben sich alle umarmt. Haben gesagt, nächstes Mal wird es besser. Wir schaffen das. Amen. Predigt zu Ende. Worship kommt. Und danach wird es 12 und wir gehen nach Hause und trinken Kaffee. Ich muss euch sagen, heute Morgen nicht. Doch, es gibt Kaffee. Das war ja das, wo er jetzt Angst hatte, dass es keinen Kaffee gibt. Es gibt Kaffee. Aber das war heute Morgen keine Predigt nur zum Hören. Es gibt so viele Dinge, die wir hören. Wenn ihr heute Morgen merkt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn ihr das heute Morgen merkt, ihr seid gefragt. Wenn ihr heute Morgen merkt, ich will Glauben fassen, wie dass ich mich an dieses Kreuz hänge und festhalte, dass ich nicht verloren gehe. Wenn heute Morgen Leute hier sind, die sagen, ich brauche Gebet. In meinem Leben gibt es Krankheit. In meinem Leben gibt es schlimme Krankheit. In meinem Leben gibt es Dinge, die machen mir seit Jahren Mühe. In meinem Leben gibt es Gebundenheiten. Jesus hat gesagt, er will die Gebundenen befreien. Er will die Gebundenen freisetzen. Dann möchte ich dich bitten, wir hören jetzt einen Song, wir singen einen Song, wir treten in Anbetung. Und wenn du merkst, heute Morgen, der Herr berührt dich. Wenn du heute Morgen merkst, Jesus möchte was tun in deinem Leben. Wenn du merkst, Jesus ist der Herr. Und wenn du willst, dass er der Herr deines Lebens ist, dann bitte ich, dass du gleich hier nach vorne kommst. Und hier sind Menschen, die werden für dich beten. Und das muss zusammenkommen. Und euch alle anderen, die ihr hier seid, ihr seid nicht hier, um euch das anzuschauen, was hier passiert, und hinterher zu sagen, wie beim Standardtanzen, 6 Points, 5 Points, ja, oder da gibt es diese neue Sendung, wo Promis mit einem Tanz, ich weiß nicht, wie die heißt, mal reingeguckt, war langweilig. Darum geht es nicht. Ich möchte, dass du mitbetest, dass du im Geist deine Hände mit auflegst oder dass du im Geist genauso empfängst. Darum geht es. Wollen wir Gottes Wort ernst nehmen, im Prinzip schon, oder wollen wir sagen, jawohl, wir möchten, dass was aufbricht. 2020 ist das die Jahreslosung. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Heute Morgen soll das ein Anfang sein. Ich habe den Eindruck, Gott hat die Talsohle erreicht. Jetzt kommt was Neues, auch in diesem Jahr. Was Neues, was Kraftvolles. Und denkt daran, diese Art ist nur auszutreiben. Mit Gebet und Fasten dürfen wir auch.